Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Winzer, die über Grenzen gehen, ein sehr lebendiges UNESCO-Welterbe, ein prominentes Grab, Politiker, die polarisieren, ein kleiner Prototyp der Weltoffenheit. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. In unserem aktuellen Heft bringen wir ein kleines Bundesland groß raus und heute ziehen wir mit unserem Podcast nach. Ihr werdet, da bin ich mir ganz sicher, mehrfach überrascht werden. Wir reisen mit euch ins Saarland. Und wir, das sind heute drei. Ich bin Silvia Tiburski und völliger Saarland-Neuling. Natürlich, wie immer, meine Podcast-Partnerin, Merian-Chefredakteurin Tinka Dippel. Hallo Tinka.
Hallo.
Und unser Gast heute, die Stimme des Saarlands, einer der prominentesten und kenntnisreichsten Botschafter des Saarlands, der Autor, Schriftsteller und Podcaster Nils Minkmar.
Hallo, bonjour.
Bonjour. Nils, du hast das Saarland in den Genen. Du bist in der Nähe von Saarbrücken geboren, als Sohn einer Französin und eines Deutschen und hast auch beide Staatsangehörigkeiten. Und du hast für die aktuelle Ausgabe von Merian einen wirklich wunderbaren Text über deine alte Heimat geschrieben. Also nochmal willkommen.
Ja, vielen Dank.
Hallo ihr beiden. Also mir ist diese Folge tatsächlich eine ganz besondere Freude. Und Nils, ich muss erstmal nochmal Glückwunsch sagen. Viele Hörer kennen dich bestimmt als einen der Hosts von Was bisher geschah. Es ist ein grandioser Geschichtspodcast. Und der hat gerade, kleine Abschweifung, so eine kleine journalistische Mutmachgeschichte geschrieben. Euch ist die Hauptfinanzierungsquelle weggebrochen. Und ihr habt quasi über Crowdfunding in ziemlich kurzer Zeit den Podcast aber retten können und ihr macht weiter, ne?
Ja, ganz genau. Wir hatten mittlerweile schon so großen Stamm von Hörerinnen und Hörern. Da ist so eine Community zusammengewachsen, das führen wir jetzt weiter.
Das ist großartig. Ich kann auch euch das nur sehr ans Herz legen. Schließt auch gern noch ein Abo ab. Das kann ja nicht schaden.
Es gibt auch eine Saarland-Folge.
Genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Ne? Ich finde es nämlich super, dass ihr jetzt weitermacht und ihr hattet gerade noch mal wiederholt, weil das deine Lieblingsfolge ist, ne?
Ja.
Die Saarland-Folge. Und die eignet sich perfekt so als Prequel zu dem, was wir heute machen. Also euch richtig Lust auf Saarland. Hört da doch gern noch mal rein.
Sehr schön. Das Saarland, unser kleinstes Flächenbundesland, das so als Hintergrund wurde, 1957 als 11. Bundesland mit aufgenommen und grenzt direkt an Frankreich und Luxemburg und wird von Norden und Osten so ein bisschen umschlungen von Rheinland-Pfalz. Grund hat 1 Million Einwohner, davon leben mehr als 180.000 in Saarbrücken, der Hauptstadt. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Hauptstadt und das ganze Land zu zeigen, dafür haben wir einen aktuellen Anlass. Das Saarland bzw. Saarbrücken ist am 3. Oktober der Austragungsort für die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Und warum das in diesem Jahr und in diesen Zeiten ganz besonders gut passt, darüber schreibt Nils in Merian. Ich zitiere mal kurz aus diesem schönen Text. Es gibt derzeit viele gute Gründe, an die Saar zu reisen. Nach einer langen Phase im Schatten der deutschen Aufmerksamkeit lassen sich dort dringend benötigte kulturelle und geistige Ressourcen finden, die in der derzeitigen Weltlage selten geworden sind. So, und die und das Land wollen wir jetzt kennenlernen. Fangen wir mal vielleicht mit Saarbrücken direkt an. Ich habe mal geschaut, das ist gar nicht die kleinste Hauptstadt. Schwerin und Erfurt sind noch kleiner. Also gibt es da eine Menge zu sehen. Wo schickt ihr mich hin auf meiner ersten Saarlandreise?
Ja, wenn man zum Beispiel vom Bahnhof ankommt, dem Europabahnhof Saarbrücken, dann geht man einfach den Berg runter und dann hält man sich links, das ist die Bahnhofsstraße, eine große Fußgängerzone. Und nach einigen Minuten ist man dann am St. Johanner Markt. Das ist so ein bisschen die Herzkammer des modernen Saarbrückens und des Saarlandes. Das ist also ein herrlicher Platz, vollgestellt mit Cafés. Da ist eigentlich immer was los, da trifft man immer jemanden. Dann geht man weiter runter zur Saar. Also da hat man schon gleich so einen Spaziergang, hat man schon das ganze Flair des Saarlandes in sich aufgenommen.
Ging mir auch genau so. Und ich würde diesen kleinen Spaziergang dann direkt noch mal ein bisschen verlängern. Wenn man an der Saar sich dann links hält, kommt man am großen Theater vorbei und landet bei der modernen Galerie. Die ist Teil des Saarlandmuseums und echt ein viel zu wenig beachtetes Kunstmuseum. Und damit ist ja schon mal ziemlich wahrscheinlich, dass man sich da nicht mit großen Massen durchschieben muss. Das ist einer der vielen großen Vorzüge dieses Museums. Das hat nämlich wirklich, finde ich, eine ganz, ganz besondere Sammlung. Die ist nach dem Zweiten Weltkrieg, also noch unter der französischen Militärverwaltung, entstanden. Und die ist auch ziemlich stark geprägt von der Nähe zu Frankreich. Ich habe da einige Künstler entdeckt, die mir jetzt so gar nichts sagten, aber es sind natürlich auch prominente Namen dabei. Sozusagen die Mona Lisa dieses Hauses ist das blaue Pferdchen von Franz Marc. ein Gemälde, das ich sehr mag.
Ich auch.
Und es hat eine ganz tolle Skulpturensammlung, auch einen echt schönen Skulpturengarten Richtung Saar dann. Und auch das Gebäude ist ganz besonders, schon der Bestandsbau, es ist so ganz zurückgenommen, wirklich so ein formvolles Functionbau. Und das hat in vor einigen Jahren einen Erweiterungsbau bekommen und der hat sehr lange die Gemüter bewegt. Also hieß dann schon irgendwie die Elfi von Saarbrücken und so, hat auch den Landtag beschäftigt. Es gab ewige Debatten, vielen war das zu wuchtig und dann waren die Kosten explodiert und dann Baustopp, großer Unmut. Und dann kamen die Architekten von Kühn-Malvezzi und der Künstler Michael Riedel und die haben den Bau seine Wuchtigkeit genommen und dann die eigene Streitgeschichte eintätowiert. Und zwar in Form von Auszügen eben dieser Landtagsdebatten um diesen Bau. Und die wandern jetzt so als Streitfragmente so über den Vorplatz und die Fassade. Ich finde, es sieht super aus. Mhm. Und ich finde es auch ziemlich souverän, so mit einem guten Schuss Selbstkritik und Humor, passt für mich sehr gut zum Saarland.
Ja, es hat auf jeden Fall Transparenz nochmal geschaffen. Ich meine, es ist so, jede öffentliche Baumaßnahme, gerade was Kunst und Kultur betrifft, sorgt für Debatten und Diskussionen. Es ist im Saarland nicht anders. Auch als zum Beispiel eine ganz tolle Skulptur von Richard Serra aufgestellt wurde auf dem Unicampus, da gab es Debatten. Und dass man das transparent macht durch diese Projektion, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, diese moderne Galerie ist auch für mich ein wichtiger Ort. Das zeigt so diesen Aufbruchsgeist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und diese Kunst der 50er, 60er Jahre, die ich auf jeden Fall viel zu wenig kenne. Und da kann man wirklich eintauchen in Bilder, ja, wie du sagst, von Malerinnen und Malern, die man noch gar nie gehört hat. Und das ist so eine ganz eigene Welt und so ein Raum der Möglichkeiten, der sich da eröffnet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und davon gibt es noch einige Zeugnisse in Saarbrücken. Kann ich gleich auch noch was zu erzählen.
Dann haben wir jetzt ja schon mal so ein bisschen was von Saarbrücken gesehen. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen ins Umland und machen so eine kleine Runde im Uhrzeigersinn. Aber bevor wir aufbrechen, könnt ihr ja noch mal so 2, 3 Lieblingstipps aus der Stadt loswerden.
Ja, ein ganz besonderes Gebäude, das jetzt auch restauriert wird, ist das ehemalige Kulturministerium an der Saar, der Pinguisson-Bau. Der ist im Moment jetzt noch Baustelle. Ich glaube, man kann ihn noch nicht betreten, aber die Finanzierung für die Sanierung ist wohl schon gesichert. Das war der Sitz des französischen Generalgouverneurs. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte mal die französische Botschaft werden, wenn das Saarland Hauptstadt von Europa wird. Diese Pläne gab es, dass es eben wie Luxemburg oder wie Brüssel die wahre Hauptstadt Europas wird. Es war damals Montanunion, war sehr, sehr reich, war eine Menge los im Saarland. Und da wollte Frankreich eben mit einem ganz tollen Bau glänzen. Und das ist ein ganz schmaler, eleganter Bau, der wie so ein weißer Liniendampfer an der Saar festgemacht hat. Ich hoffe, dass man ihn bald besichtigen kann. Aber das lohnt sich wirklich. Ein ganz toller Bau.
Der sieht doch von außen toll aus. Mm. Ja, ich gebe noch mal einen speziellen Tipp am besagten St. Johanna Markt. Wie du weißt, Silvia, ist mir das Thema Kulinarik immer wichtig.
Man braucht ja auch was, wenn man
braucht was, ja. Genau. Das heißt Kalinski Wurstwirtschaft und ist genauso nett, wie es klingt. Die haben einfach sehr gute Currywurst, sehr regional und so. Tatsächlich auch eine sehr gute vegane Variante. Und sie haben gutes Bier und Gin Tonic und es ist ein ganz netter Ort, weil man ist dann, wenn man da draußen sitzt, quasi am St. Johanna Markt und das Treiben geht so an einem vorbei. Dann finde ich am Schloss oben, das ist auf der anderen Saarseite, das ist so die Wurzel der Stadt. Also es ist so ein Historienpatchwork. Da stand ursprünglich eine mittelalterliche Burg. Die wurde dann irgendwann zum Renaissance-Schloss, dann zum barocken Schloss. Und in den 80er Jahren hat Gottfried Böhm da so einen modernen Mittelpart gebaut. Und das Historische Museum ist eben direkt daneben. Und da kann man dieser mittelalterlichen Burg quasi an die Wurzel oder in den Graben gehen. Und das ist echt so als Gesamtensemble ganz toll. Und übrigens, apropos Nähe zu Frankreich, ich habe das mal erlebt dort, der französische Nationalfeiertag wird tatsächlich auch in Saarbrücken groß gefeiert, nämlich hier oben am Schloss mit einem so deutsch-französischen Bürgerfest, das heißt Bal Populaire.
Das klingt nett.
Ja, da gibt es dann sehr viel Wein und Wurst wieder und Feuerwerk und das ist immer an einem Wochenende Mitte Juli und ich war zufällig gerade dort.
Ja, im Sommer nutzt man sowieso, ich will nicht sagen jeden Vorwand, ein Fest zu machen im Saarland, aber jeder Stadtteil hat sein Fest und du hast völlig recht, auch am 14. Juillet wird das eben auch groß gefeiert.
Ja, die Lebensfreude wird groß geschrieben oder das Leben zu feiern. Deswegen würde ich auch unbedingt ins Nauwieser Viertel gehen. Das ist so das Kneipen- und Galerien- und Lädchenviertel. Und dazu muss ich kurz eine Geschichte erzählen, weil die, finde ich, sehr viel über das Saarland sagt. Es war mein allererster Tag in Saarbrücken zur Recherche. Es war vor rund 7 Jahren. Und mein allererster Termin war beim CISPA. Das ist eine weltweit führende Einrichtung zum Thema Informationssicherheit da auf dem Unicampus. Mein Gesprächspartner schlug dann spontan vor, ich kann dir noch nochmal das Nauwieser Viertel zeigen. Und aus diesem Wein, den wir dann getrunken haben, ist eine ganz tiefe Freundschaft geworden, bis heute. Das ist für mich tatsächlich auch sehr typisch Saarland, so eine verbindliche Offenheit. Und es ist ein Du-Land, ne? So ein Vornamenland.
Genau, es ist wirklich ein Migrationsland. Saarland gibt es nur durch Migration in der Industrialisierung entstanden. Das heißt, man hat dann so eine erstmal grundsätzliche Offenheit. Ich will es jetzt auch nicht zu rosig schildern, aber es ist schon so, das gehört dazu, dass man sich eben sehr schnell anfreundet und auch so sein Netzwerk pflegt aus Nachbarn, Kollegen, Freunden. Das ist da ganz wichtig und macht das Leben natürlich sehr angenehm.
Ja, absolut. Das sieht man auch an einer der berühmtesten Saarländerinnen. Die kennt man nämlich nur beim Vornamen. Nils, du weißt wahrscheinlich, von wem ich spreche. Silvia, hast du eine Ahnung?
Ich würde jetzt spontan Anke Rehlinger sagen, die Ministerpräsidentin, aber nee. Die meinst du wahrscheinlich nicht, wenn du vom Duzen sprichst.
Nee.
Ich habe keine Ahnung.
Nicole nehme ich an, ne?
Nicole, ein bisschen Frieden.
Genau. Ach, die kam aus dem Saarland, das wusste ich nicht.
Die kommt aus dem Saarland, ja, das ist eine der bekanntesten. Und ich würde jetzt nochmal, weil ich finde tatsächlich, die Riege der bekannten Saarländer ist ein lustiger Mix. Deswegen machen wir jetzt nochmal ein kleines Spiel. Ich nenne euch die Vornamen prominenter Saarländer und ihr ruft einfach die Nachnamen.
Okay.
Okay.
Erich.
Honecker.
Ja. Ja, sehr gut.
Matthias.
Ich würde jetzt, nein, Schweighöfer nicht. Der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern.
Denkt an das All.
Matthias Maurer, ne?
Ja, Matthias Maurer.
Ach so, der Astronaut, okay.
Frank oder Frank?
Farian.
Ja. Oscar.
Ja, Lafontaine, ne?
Und Annegret.
Kramp-Karrenbauer.
Richtig.
KK.
Und dann hatten wir ja noch Anke gerade, ne?
Ja.
Die Ministerpräsidentin.
Hast du nicht Annegret Kramp-Karrenbauer mal interviewt?
Ja, habe ich tatsächlich.
Ist die nett?
Tatsächlich haben wir das online gemacht. Eigentlich sollten wir uns treffen. Damals war sie aber CDU-Vorsitzende und das waren Weltgeschehnisse, die das leider verhindert haben. Ja, es war ein interessantes Interview.
Ich habe Frank Farian mal interviewt. Der war auch so völlig bodenständig und nett irgendwie.
Interessant.
Die Saarländer.
Okay. Kannte mein Vater noch aus dem Studium, Frank Farian.
Echt?
Ja, hätte ihm aber keine große Karriere prophezeit. Das war so ein Irrer, der tanzt immer auf dem Tisch mit so einem Tamburin. Niemand nahm ihn ernst, aber tja, so kann man sich irren.
Ja, seine Band hieß Frank Farian und die Schatten.
Später Bonnie M., Milli Vanilli, viele, viele Hits für die Jüngeren, die das vielleicht noch nicht so kennen.
Also das wäre jetzt auf jeden Fall diese ganze Parade, die du da jetzt genannt hast, wäre so eine wirklich spannende Talkshow-Runde geworden, Allerdings. Wenn man die denn zusammen bekäme. So, jetzt wollen wir aber weiterreisen. Wir folgen der Saar mal nach Westen, schlage ich vor, und landen dann so nach einer knappen halben Stunde geschätzt in Völklingen. Und damit in der Völklinger Hütte. Die Bilder habe ich mir angeguckt, das ist wirklich beeindruckend. Das ist so ein riesiges Gebirge aus Hochöfen und dicken Rohren und diversen Hallen mit so einem Schrägaufzug, der das Ganze dann wie so eine Achterbahn wirken lässt. Und die ist dann im Dunkeln auch noch beleuchtet, diese Achterbahn. Und seit mehr als 30 Jahren ist diese Anlage UNESCO-Welterbe, also eine Industrieanlage als Kulturerbe. Das erinnert mich an unsere letzte Podcast-Folge, da ging es um Manchester. Das hat ja mit dem Saarland insofern einiges gemeinsam, als es wirklich auch so eine Vergangenheit als Industriestandort hat, der dann in den 60er und 80er Jahren mit dem Strukturwandel zu kämpfen hatte, im Fall des Saarlands mit der Stahlkrise und dem Ende des Kohleabbaus. Und die Völklinger Hütte wurde 1986 dann auch geschlossen. Wie sind denn die Saarländer mit dem Wandel umgegangen, Nils? Du hast das ja richtig mitbekommen.
Ja, das war ehrlich gesagt ein riesiges und dramatisches Thema. Am Anfang in den 80er Jahren, als sich das so abzeichnete, da dachte man wirklich, die Welt geht unter. Ja, weil das ganze Land ja nur entstand, um Kohle und Stahl zu produzieren. Und als man dann schon vorausahnen konnte, dass das in dieser Form, in diesen Mengen, mit diesem Arbeitseinsatz von Menschen und Materialien nicht mehr weitergeht, da haben alle gedacht, jetzt, ich weiß auch nicht, kommt die Apokalypse, wir werden alle arbeitslos und alle werden zu Alkoholikern. Aber es kam eben ganz anders. Und das ist halt das Tolle am Saarland, dieses Postheroische. Die haben es irgendwie schon und auch hinter sich. Das heißt, man hat andere Möglichkeiten gefunden, die Menschen in Arbeit zu bringen und auch zu sehen, ja, dass Geld und Arbeit und Status allein eben auch nicht alles sind. Und dieses postmaterialistische, postheroische im Saarland, das finde ich ein ganz, ganz faszinierendes Thema. Und das scheint ja auch ein bisschen durch aus dem, was wir heute besprechen, dass man sich eben viel anschauen kann, dort viel erleben kann und dass Arbeit und gerade Industriearbeit auch nicht alles ist.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Einstellung. Mhm. Und diese Hütte, also diese Völklinger Hütte, Was ist das heute für ein Ort? Was findet da statt?
Ach, ganz viel. Also das Tolle ist, dass die Hütte nicht einfach nur sehr gut und komplett erhalten ist. Also das allein ist ja schon extrem besonders und deswegen ist sie auch Welterbe geworden. Übrigens damals, die sollte natürlich abgebaut werden und das waren quasi ehemalige Arbeiter, die dann irgendwann sich da davor gestellt haben. Und sie ist nach wie vor im Wandel. Tatsächlich meine allererste Merian-Reportage war dort und da bin ich noch mit einem Zeitzeugen, also einem ehemaligen Arbeiter rumgelaufen, der wirklich da auch diese ganzen Rohre und so kannte. Das ist unglaublich. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass sich jemand in diesem Ding jemals ausgekannt hat. Und die werden aber natürlich weniger. Und es gibt ganz viel Filme mit denen, ganz viel Interviewmaterial. Aber das Ganze ist eben ein lebender Organismus. Und dieser Zeitzeuge, der hat mir damals irre Geschichten erzählt. Da ist natürlich auch ganz viel Schlimmes passiert in dieser Hütte. Es hat auch Unfälle gegeben. Aber hat auch erzählt, wie das damals war in Völklingen. Ne? Und dass die Menschen wirklich, wenn sie Essen gekocht haben oder Abend gegessen haben, die Fenster zugemacht haben, weil das manchmal in den Zähnen geknirscht hat sonst. Also so dick lag der Staub in der Luft.
Ne? In der Wohnung.
Also ja, in ganz Völklingen. Ja, also das ist, und das macht es so anschaulich, wie viel sich da gewandelt hat. Heute ist es natürlich in allererster Linie wirklich ein Inspirations- und Kulturort. Also die haben viel Kunst, die dann auch da geblieben ist, machen ganz viel Street Art, die machen Festivals. Also es gibt da Dauerwerke inzwischen. Es gibt so eine Ecke, die nennen sie Paradies. Da holt sich die Natur das Ganze wieder. Es gibt temporäre Ausstellungen. Die nächste ab November heißt X-Ray. Da geht es um Röntgenblick und die Röntgenstrahlen, klingt echt sehr vielversprechend. Also ich war mit meiner Familie dann später nochmal da. Das ist wirklich, wir waren den ganzen Tag da, weil das große Strecken sind und ein riesen Abenteuerspielplatz.
Klasse.
Ja, es gleicht keinem anderen Bauwerk, das man so besichtigen kann. Das ist eine ganz eigene Erfahrung. Der Leiter, Ralf Beil, hat da, finde ich, ganz toll gewirkt in den letzten Jahren, indem er eben immer wieder auch so populärkulturelle Sachen hat. Es gab eine große Kinogeschichte dort und diese Globalgeschichte auch. In der Völklinger Hütte haben Menschen wirklich aus allen Kontinenten gearbeitet. Es gab unheimlich viele Afrikaner, die dorthin kamen, wir, die französischen Kolonien. Es gab Widerstand, es gab natürlich die Nazis. Das heißt, man hat so eine Mini-Geschichte Europas auf diesem engen Raum, kann man erzählen. Und ja, und es macht einfach Spaß, die Gedanken schweifen zu lassen und da über diese Stege und Brücken und sowas zu kraxeln.
Total. Ist eigentlich auch super, dass du Ralf Beil nochmal erwähnst. Ich habe ihn gerade jetzt für das aktuelle Heft nochmal interviewt und er sprüht total. Ne? Er ist während Corona gekommen und hat noch 1000 Ideen und arbeitet auch zusammen mit Einrichtungen eben in Luxemburg und in Frankreich. Also da wird noch einiges passieren. Also ich finde, die Hütte alleine wäre schon ein guter Grund, dahin zu fahren. Aber die Industriekultur ist natürlich nicht auf Völklingen beschränkt. Es gibt im Saarland verschiedene Orte, die wirklich ein Erlebnis sind. Also die Gebläsehalle in Neunkirchen zum Beispiel. Es gibt auch einige Stollen, in die man rein kann und so klassische Bergtouren machen kann. Eine Liste der Adressen findet ihr im Heft und in den Shownotes natürlich auch zu dieser Folge.
Es gibt noch eine Sache, das sollten wir vielleicht noch anfügen. Ein Ort im Saarland, der die erste touristische Sehenswürdigkeit des Saarlands überhaupt war, historisch gesehen, das ist der brennende Berg in meiner Heimat Duttweiler.
Der brennende Berg.
Der brennende Berg, ja, da kann man so den Ursprung erahnen, also die Kraft dessen, was in der Erde steckte. Das ist so eine Sandsteinlichtung in einem tiefen Wald und jedenfalls ist dieser Berg warm. Da kommt Dampf raus und wenn man die Hand drauflegt, dann hat das eine gewisse Temperatur. Früher war es noch heißer, da konnte man auch Eier drauf garen, aber es ist wirklich eine ganz merkwürdige, man hat das Gefühl, der Berg schwitzt und ist lebendig. Und schon Goethe war da, hat sich das Naturschauspiel angeschaut. Und das steht für mich immer so ein bisschen am Anfang, dass Menschen auf die Idee kamen, da in der Erde, da müssen doch diese Erze, Kohle, da muss doch irgendwie so eine totale Power stecken, die wir nutzen können. Und heute ist das wirklich ein bisschen verwunschen und vergessen, also ein bisschen abseits von allem. Das ist ein ganz toller Ort.
Ich würde auf jeden Fall hinfahren. Musst du gar nicht nach Island fahren oder auf die Azoren, du kannst dir deine Eier da auch
im Saarland brauchen.
Ja. Echt spannend. Jetzt fahren wir aber mal ein bisschen weiter in unserer Uhrzeigersinn-Runde, ein bisschen nach Nordwesten, nach Saarlouis. Finde ich einen total schönen Namen. Ist die Stadt auch so elegant, wie jetzt dieser Name klingt?
Es gibt eine große Rivalität zwischen Saarbrücken und Saarlouis.
Oh, du klingst ein bisschen zurückhaltend.
Menschen aus Saarlouis denken, das ist die wahre Hauptstadt des Saarlandes. Wenn man einkaufen will, gut leben will oder es geschafft hat, dann zieht man nach Saarlouis. So, aber ich kenne es nicht so gut wie Saarbrücken. Auch das Saarland ist eben so eine kleine Welt für sich. Und man hatte ja so immer seine Lieblingsorte. Aber immer wenn ich da war, hat es mir gut gefallen.
Ich finde auch, Saarlouis ist schon sehr besonders, ne, in seiner ganzen Anlage. Rühmt sich, glaube ich, die größte Kneipendichte zu haben, was einfach daran liegt, dass es sehr klein ist und sich die Kneipendichte auf, glaube ich, 2 Gassen beschränkt. Ich habe da aber auch 2 Schocks erlebt. Einen eher nicht so schön. Der zentrale Platz, auf den hatte ich mich so gefreut, als ich immer so auf Google Maps mir das Ding angeguckt habe, der war ein Schock, weil das einfach ein Parkplatz ist. Der ist komplett zugeparkt.
Klingt
das,
jetzt nicht so elegant.
Nee, ich konnte es echt nicht glauben. Und für mich ein total klarer Konstruktionsfehler. Und ich habe dann so mit Leuten gesprochen und habe immer so Zustimmung gesucht. So, aber warum ist denn das hier ein Parkplatz? Und die haben mich alle angeguckt und gesagt, ja, weil es so praktisch ist. Das Auto ist da wirklich auch sehr heilig. Das Saarland ist totales Autoland. Je mehr du auch so in die Mitte kommst und so, ne, kann man das schon nachvollziehen, dass man einfach ein Auto braucht.
Weil man auch im Saarland ja sehr gerne bastelt und schraubt und so, gehörte das als Industrietradition, das Auto unbedingt dazu.
Ja, also ich würde Saarlouis doch nochmal nahelegen, über eine Parkgarage nachzudenken. Der andere Schock, der war deutlich angenehmer und der hat einen Namen, das ist das Hotel La Maison. Das ist so ein ehemaliges Gerichtsgebäude und ist für mich das allerbeste Beispiel, was passieren kann, wenn jemand echt viel Geld, sehr guten Geschmack und irre viel Lust hat, aus beidem so das Beste zu machen. Dieser jemand heißt Günther Wagner und ist Erbe des Gründers von Wagner Pizza. Und sein Hotel ist echt ein absolutes Kleinod. Neuerdings auch mit eigenem Spa. Jetzt hat er da noch weitere Gebäude dazu gekauft, aber hat auch gesagt, es reicht's. Also größer will er nicht mehr werden.
Wie groß ist denn das?
Ach, ich weiß es ehrlicherweise nicht genau, aber es ist so ein klassisches Boutique-Hotel. Also man ist totale Ruhe. Unglaublich gute Kulinarik. Also unsere Kollegen vom Feinschmecker haben es kürzlich zum Hotel des Jahres gewählt, was auch viel über das Haus und die Kulinarik sagt. Also auch wirklich viele fahren dorthin, um in dieses Hotel zu fahren. Und ich muss noch einen dritten Schock anfügen. Und das ist der Sonnenuntergang am Saarpolygon. Das Saarpolygon ist so eine begehbare Skulptur auf einer Halde, einer ehemaligen, bei Saarlouis. Und die steht symbolisch für das Ende des Bergbaus und den Strukturwandel. Also wenn du dich von unterschiedlichen Seiten näherst, dann ändert die auch so ihre Form. Und da hochzulaufen, ich finde, das hat was Magisches. Warst du da auch schon mal?
Nee, ich kenne es nur von Weitem, leider, weil es stimmt, diese Halden, wie aus so einer alten Traumlandschaft von Reugel-Gemälde. Und das Polygon wurde ja auch dann als kleines Saarland-Andenken auch vervielfältigt und so gab es wieder große Debatten, aber es ist sehr, sehr interessante Ecke,
ja. Ja, total.
Also es sieht, glaube ich, so ein bisschen aus wie eine Sanduhr, oder? Wenn ich das in Erinnerung habe.
Ja, sieht, genau, aber es ändert dann, wenn du es drehst, sieht es auf einmal aus wie ein Tor und so. Und dann kannst du eben hochlaufen. Also, und neuerdings machen sie da auch so kleine Mini-Festspiele und führen da Opern auf. Also auch wieder ein Ort im Wandel.
Den haben wir jetzt uns angeguckt. Nils, wohin wollen wir weiterreisen?
Vielleicht dann weiter die Saar entlang, Merzig, Mettlach, in diese Ecke. Da habe ich auch früher mal eine Freundin gehabt in Fremmersdorf an der Saar. Sehr, sehr interessant, weil man da wirklich dieses Saartal hat und die Städte Merzig, Mettlach, bekannt ja von Villeroy und Boch, und eben eine wirklich unbeschreiblich schöne und wilde Natur.
Villeroy und Boch ist sogar in beiden Städten, ne? Mettlach, da haben sie ihren Hauptstandort, auch historisch, aber in Merzig produzieren die auch. Also das ist, haben da ein großes Gewicht.
Ich würde sofort ins Outlet, was es da bestimmt gibt.
Das gibt es auch in
Mettlach. Ich liebe ja schönes Porzellan.
Natürlich gibt es das in Mettlach.
In der Nähe wohnt auch Oscar Lafontaine und hat da eine schöne Residenz.
Sehr schön, schönes Porzellan. Aber was ich ja auch echt beeindruckend finde, ist, wie du ja auch sagtest, eben die Natur. Und da ist auch eine Art Wahrzeichen des Saarlandes in der Ecke zu sehen, nämlich diese Saarschleife, also so ein Mäander der Saar. Also da macht die so eine Art Kehrtwende mitten in den Wäldern.
Ja, das war das beliebteste Fotomotiv im Saarland überhaupt. Immer wenn das Saarland illustriert wird, kommt entweder die Ludwigskirche in Saarbrücken, die Baukirche, oder die Saarschleife. Ist ja auch für die deutsche Geschichte ein wichtiger Ort. Hatten sich da mal Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine quasi versöhnt und getroffen mit ihren Ehefrauen und so. Also das ist immer für allerlei Inszenierungen gut. Ich muss gestehen, ich war nur einmal da, nämlich in der obligatorischen Klassenreise in der 4. Klasse Grundschule. Und durch die Saarlandrundfahrt, dann haben wir da oben Wurstbrote gegessen, aber ansonsten war ich auch nie mehr da.
Oh, seitdem ist aber was passiert.
Ja,
ne?
Das hoffe ich.
Die haben da richtig investiert, um die nochmal mehr zu inszenieren. Ne? Da gibt es jetzt den obligatorischen Baumwipfelpfad. Also es gibt so ein Besucherzentrum, das tatsächlich ganz interessant ist. Und da kann man auch tolle Produkte aus der Region kaufen und so. Und dann läuft man da so über die Baumwipfel zu so einem Turm, wo man dann nochmal weiter hochlaufen kann. Und dann hat man wirklich die perfekte Perspektive auf die Schleife. Und das ist schon ein besonderes Schauspiel. Also ich finde schon, dass es sich sich lohnt. Bin ja immer vorsichtig mit so Sehenswürdigkeiten, weil klar, es sind dann auch andere da, anders als in der modernen Galerie. Aber es lohnt sich total, dahin zu fahren. Und dann fahren wir noch mal eine Viertelstunde weiter, quasi ganz in den Nordwesten des Saarlandes. Der Umriss vom Saarland wird oft mit so einem kleinen, dicken Schweinchen verglichen. Und die Ecke, in die wir jetzt fahren, ist dann quasi dieser kleine Rüssel. Und da fließt nicht die Saar, sondern die Mosel. Und warum müssen wir da hin? Es gibt zwei Gründe, Wein und Europa. Zwei sehr schöne Gründe. Mhm. Also dieses Schweineschnauz ist das kleine und sehr feine Dreiländereck zwischen Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Nils, was verbindest du denn mit dieser Ecke?
Ja, ich bin ein sehr großer Freund von Luxemburg und fahre immer, wenn es geht. Und das hat wirklich was Magisches, weil man da denkt, ja, Europa ist nicht nur Berlin und Paris, sondern dann denke ich eben an diese Ecke, die so ein bisschen, ja, auch schwer zu erreichen ist, ein bisschen verwunschen, aber doch so viel Hoffnung auch in sich trägt. Es waren auch schlimme Kriegsgeschehnisse in der Vergangenheit und heute, ja, gibt es den Grenzverkehr. Es gibt diesen wahnsinnigen Austausch zwischen, und Frankreich ist ja auch so eine weite Ecke von Frankreich, Lothringen, Grand Est, ist ja auch sehr, sehr interessant. Und Luxemburg, diese große Prosperität und Freundlichkeit und dann die Saar. Also das ist für mich eine der Lieblingsecken im Saarland.
Und das passt ganz gut zu diesem Thema, zu dem du auch im aktuellen Merian schreibst. Du sagst, das Saarland hätte eigentlich mit seinen Strukturwandelthemen viele Gründe oder es wäre prädestiniert für einen Rechtsruck. Aber es ist aus historischen Gründen relativ immun dagegen, beziehungsweise es scheint ganz gute Abwehrkräfte zu haben. Kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären?
Ja, wenn man das vergleicht in Lothringen und in anderen Industrieregionen, wo das so abgebaut wurde, gibt es ja diesen Typus des verbitterten alten Industriearbeiters. Und da gibt es sehr, sehr hohe Wahlerfolge des Rassemblement National in Frankreich. Und im Saarland spielt die AfD keine große Rolle. Würde man heute über das Saarland berichten und würde sagen, okay, die AfD ist da super wichtig aus historischen Gründen, würde das jeder irgendwie logisch finden. Aber dem ist überhaupt nicht so, sondern es wird regiert von einer absoluten Mehrheit der SPD. Und wenn die jetzt mal schwächelt, dann steht da auch eine sehr vernünftige CDU bereit, das zu übernehmen. Das heißt, es ist dem Saarland gelungen, so eine intakte Gesellschaft und Zivilgesellschaft zu bewahren, auch nachdem die Arbeit sich in der Form der Industriearbeit so zurückgezogen hat. Und das hat mit ganz vielen historischen Besonderheiten zu tun. Saarländer sind unheimliche Mitglieder in Vereinen. Das heißt, auch wenn man mal den Job verliert, man fällt nicht ins Bodenlose, sondern hat immer was zu tun, wird aufgefangen, hat eine Rolle auch als Mann. Ja, man sitzt nicht nur zu Hause rum und chattet in Online-Foren, warum alle anderen schuld sind, sondern man kann sich wirklich aktiv einbringen. Auch sehr wichtig ist die hohe Eigenheimdichte, um die Leute anzulocken und dort zu behalten. Die Arbeitskräfte bei den Bergwerken und den Hütten gab es eben die Möglichkeit, immer ein Eigenheim zu erwerben. Eigenheimdichte liegt bei 60%. Und das trägt enorm bei zur Beruhigung der Lage, wo die Leute unter hohen Mieten und unsicheren Wohnverhältnissen zu leiden haben, also haben die Extreme immer leichtes Spiel. Das heißt, es gibt so eine ganze Reihe von Elementen, die das Saarland stabil gemacht haben. Und natürlich auch diese Nähe zu Frankreich, dieser Austausch. Vor Europa hat man da keine Angst. Im Gegenteil, das gehört zum Alltag. Auch daher lohnt es sich, da mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Und es ist natürlich auch toll, das zu erleben. Ich weiß noch, als wir mit unseren Kindern da im Urlaub waren und die fanden das so toll. Die haben dann auch immer geguckt, oh, da ist schon wieder die Grenze. Und ja, jetzt sind wir schon wieder in Frankreich. Und dann sind wir immer schnell rüber und haben Pain au Chocolat gekauft. Mhm. Und dann sind wir eben auch dort im Dreiländereck einmal rüber nach Schengen, wo das Abkommen ausgehandelt wurde und wo es echt auch ein ganz interessantes Museum gibt, um doch mal so ein bisschen in diese Europageschichte einzutauchen.
Du hast jetzt auch von Wein gesprochen. Ja. Wir waren bei Europa und jetzt müssen wir aber auch mal über den Wein sprechen.
Ja, das spielt hier auch sehr schön zusammen. Es gibt hier sehr guten Wein und die Winzer hier an der Mosel, die spielen auch mit dieser Grenzenlosigkeit. Ne? Also die tauschen sich aus, die organisieren gemeinsame Events. Es gibt hier zum Beispiel den sehr beliebten Weinschmaus am Katzenhaus. Auf deutscher Seite ist der kleine Ort Perl hier so eine Art Epizentrum der Weinkultur. Da gibt es auch viele junge Winzer, zum Beispiel Katharina Schmidt, die macht inzwischen gemeinsam mit ihrem Vater Thomas das Familienweingut mit Weber heißen die. Und die haben eben Rebhänge in allen drei Ländern. Die machen auch so ein Dreiländersekt dann. Die arbeiten mit anderen zusammen. Und sie hat mir zum Beispiel erzählt, in Deutschland finden alle immer Cuvées so bäh. Dabei in Frankreich gibt es ganz tolle Cuvées und man kann da ganz tolle Sachen mitmachen. Also es ist wirklich gelebtes Europa auch in den Weinflaschen.
Cuvées sind so zusammengemixte.
Ja, es ist halt nicht eine Traube. Ja. Ne? Und bei uns ist das immer, das ist ein Riesling, das ist ein Grauburgunder. Aber Cuvée heißt ja nicht zusammengepanscht unbedingt.
Ja, so, genau.
Wenn man es gut macht.
Mhm. Okay, dann stoßen wir da doch jetzt mal also nur virtuell drauf an, auf Europa mit dem Dreiländer-Sekt. Bevor wir aber weiterziehen in Richtung Natur, möchten wir euch noch den aktuellen Merian vorstellen. Schwerpunktthema darin sind City Trips. Darin findet ihr eine Reportage über Manchester mit vielen Tipps. Weitere Städte, in die wir euch mitnehmen, das strahlende Porto, das tiefenentspannte Utrecht, das genussvolle Genf, das kulinarische Schwergewicht Lyon, das architektonisch enorm interessante Stuttgart, das kunstvolle Breslau, das freundliche Sevilla
und zwei sehr persönliche Stadtgeschichten. Der Autor Alexandros Stefanidis nimmt uns mit nach Thessaloniki und der Schriftsteller Jan Weiler war für uns zum ersten Mal in Dublin. Außerdem eine Geschichte über Digital Detox, eine Reportage aus Bhutan und unser Gourmet-Guide zu Hongkong. Und natürlich das ganz große Saarland-Special mit einem Interview mit Alf Beil aus der Völklinger Hütte, mit den Winzern aus Perl und dem Essay von Nils und dem Hunsrück und dem Bliesgau, zwei Ecken, in die wir jetzt aufbrechen. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalag.de/merian/.
Sehr schön, der Hunsrück. Das heißt, wir gehen jetzt ins Grüne und ein Stück Land einwärts wieder. Ich bin ja so ein bisschen die Naturbeauftragte dieses Podcasts. Nils, wie ist das bei dir? Bist du gerne draußen? Gehst du gerne wandern?
Ja, doch, wenn ich Zeit habe, auf jeden Fall. Ich finde, das ist irgendwie eine Tätigkeit, wo man so wirklich mit sich selbst nochmal ins Reine kommt. Das ist ja auch eine sozusagen dem Menschen ureigene Tätigkeit, wir sind das einzige Tier, was sozusagen lange Strecken auf zwei Beinen gehen kann. Und das hat auch viel mit der Fähigkeit zum Denken zu tun. Also ich finde, man kommt da immer auf tolle Ideen und es klärt sich immer manches, wenn man wandert. Und das kann man natürlich im Saarland sehr gut.
Und du, Tinka, unsere Wander- und Bergbeauftragte?
Ja, also ich war tatsächlich auch in der Ecke mit meiner Familie unterwegs. Wir haben ja, wie du weißt, das Projekt, alle höchsten Gipfel aller Bundesländer zu erklimmen, das wir mal mehr und mal weniger zielstrebig verfolgen. Aber hier im Hunsrück haben wir gleich einen Doppelschlag gemacht, nämlich den Erbeskopf, das ist der höchste Gipfel von Rheinland-Pfalz, und den Dollberg, höchster Gipfel des Saarlandes. Der ist 695 Meter hoch.
Immerhin.
Es gibt sogar ein Gipfelkreuz. Die Frage war nur echt, wo? Also wir sind sehr lange in dieser sehr bewaldeten Gegend erst rumgefahren, weil wir nicht wussten, wo wir am besten parken, um dann loszulaufen und haben dann erstmal den Weg gesucht und wir haben mehrere freundliche Saarlander danach gefragt und alle meinten so, ja, der ist ungefähr da, der Dollberg, aber geht doch unbedingt lieber zum keltischen Ringwall. Der ist nämlich hier die Attraktion, also so eine Befestigungsanlage, wahrscheinlich aus dem 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus. Es gibt da in Otzenhausen auch ein Keltendorf, so ein Freilichtmuseum, dass das thematisiert. Aber wir wollten ja zum Dollberg und wir haben es am Ende auch geschafft. Es war so ein sehr schöner, ausgedehnter Waldspaziergang. Der Erbeskopf, das nur am Rande, weil er liegt ja in Rheinland-Pfalz, der bietet noch ein bisschen mehr Weitblick und da befindet sich auch so ein Nationalparkzentrum und das symbolische Tor zum Nationalpark Hochwald-Hunsrück.
Ist auch nicht ganz klein, ungefähr so groß wie Sylt von der Fläche, 10.000 Hektar. Und da kann man sehr gut sehen, wie diese Selbstheilungskräfte der Natur funktionieren. Die Wälder, ich glaube, es sind vor allem Buchenwälder, wenn ich die Bilder richtig gedeutet habe, die sind sehr dicht und haben eine unglaublich große Artenvielfalt. Ich habe mich da richtig festgelesen. Es gibt da Schwarzstörche und Rotwild und Orchideen und fleischfressende Pflanzen und all sowas.
Ja, es ist eine grandiose Wandergegend. Es gibt ganz viele verschiedene Wege und Möglichkeiten, also auch so mit Ranger-Touren und so natürlich. Und ganz in der Nähe liegt dann praktischerweise auch der größte Badesee des Saarlandes, der Bostalsee.
Okay, was hat es mit dem Bostalsee auf sich? Erklärt mal.
Ja, das ist eine künstliche Anlage, wurde in den 70er Jahren zwei Flüsse aufgestaut, um so einen touristischen Hotspot im Saarland zu kreieren. Da hat man sich auch einiges einfallen lassen, um die Menschen dorthin zu locken in dieser postindustriellen Zeit. So ein bisschen Tourismus. Was man noch anfügen muss, für all diese Ausflüge im Saarland, also diese Wandertouren, Bostalsee und Städtetouren, das im Saarland auch das Preisniveau erfreulich hintendran ist und man all solche Reisen unternehmen kann, ohne sich zu ruinieren. Gilt auch zum Beispiel für das Studium. Man wird ja oft gefragt, jetzt irgendwie, ja, wo sollen die Kinder mal studieren? Die Situation komme ich öfter mal, dass mich Menschen das fragen. Und jede Privatuni, jeder Fernuni wird in Betracht gezogen. Aber wenn ich sage, studiert in Saarbrücken, Universität des Saarlandes, man kann da ganz toll leben und es ist irgendwie für die ganze Familie bezahlbar, kriege ich immer große Augen. Aber wenn die Leute es machen, sie bereuen es nicht.
Ich habe jetzt aber auch für die anspruchsvollen Reisenden, die gerne auch ein bisschen mehr ausgeben wollen, auch noch einen Tipp. An besagtem Bostalsee gibt es nämlich auch wirklich seit einigen Jahren eine auch ziemlich schöne Hotelanlage, die Seezeit Lodge. Ihr erinnert euch vielleicht an das tolle Hotel in Saint-Louis, von dem ich erzählt habe.
La Maison.
La Maison. Und dieses hier wird von der Nichte des Wagner-Erben betrieben. Das ist so eine ganz helle, weitläufige Anlage, wirklich direkt mit Zugang zum See. Da haben ein großes Spa und man kann da irgendwie dann so in den Wald laufen und machen, glaube ich, auch so Yoga-Geschichten und so. Also es ist wirklich schön. Also hier kann man quasi so eine perfekte Entspannungspause einlegen auf unserer Saarlandrunde. Und auf der schwenken wir jetzt mal wieder so Richtung Süden. Die nächsten Stops sind Tholey und St. Wendel. Nils, kennst du diese Ecke?
Nicht sehr gut, muss ich sagen. Ich war doch eher in Saarbrücken und Duttweiler und drumherum unterwegs. Aber immer, wenn ich dort war, bei Ausflügen, hat mich das sehr beeindruckt, weil das so eine romantische Ecke ist. Ja, es sind wirklich tiefe Wälder. Man hat das Gefühl, die Zeit ist dort stehen geblieben, auch im guten Sinne und bleibt einem lange in Erinnerung.
Und es gibt da schon auch so das eine oder andere Highlight. Also in Tholey ist es vor allem diese alte Benediktinerabtei, gilt tatsächlich als ältestes Kloster in Deutschland. Ich bin da mit Superlativen immer vorsichtig, aber sie ist sehr alt.
Ja.
Und ich weiß, als ich damals drin war, fand ich es schon ziemlich sehenswert und ich erinnere mich total an das Licht da drin. Das fiel so in so Bündeln durch diese alten Fenster. Und da gab es aber die ganz große Attraktion noch nicht. Diese Kirche hat nämlich vor ein paar Jahren Fenster von Gerhard Richter bekommen.
Ein echtes Superhighlight, würde ich sofort mir anschauen wollen.
Ja, ja, die sind auch, glaube ich, wirklich toll geworden. Ich habe nur die Bilder gesehen und ich weiß die Geschichte jetzt gar nicht, wie es dazu kam. Ne? Das kriegt ja nicht jede Kirche, Fenster von Gerhard Richter. Bis dato wusste ich das nur vom Kölner Dom. Übrigens auch noch kleiner Tipp, neben Tholey steht ein Berg, der Schaumberg. Da kann man sowohl hochfahren als auch ganz entspannt hochlaufen und hat dann einen ganz schönen Blick.
In der Abtei gibt es übrigens auch Konzerte, ne? Das kann man auch richtig besuchen, um dort Musik zu hören, lohnt sich auch total.
Und St. Wendel ist auch berühmt tatsächlich für eine Kirche, das ist die Wendelinus-Basilika, auch Wendelsdom genannt. Ja, St. Wendel, so ein ganz gemütliches Städtchen, diese Kirche ist auch direkt am zentralen Marktplatz, da gibt es auch so eine ganz alte Kneipe daneben, also auch wirklich eine ganz interessante Ecke.
Ich möchte noch in eine andere Ecke, und zwar die letzte Ecke in dieser Folge. Ich fange mal mit dem Finale an dieser Runde. Und dabei kommen wir an der zweit- und an der drittgrößten Stadt des Saarlands vorbei. Neunkirchen und Homburg. Von der alten Gebläsehalle in Neunkirchen war ja vorhin schon kurz die Rede. Und in Homburg gibt es die Schlossberghöhlen. Da müssen echt interessante Höhlen aus Buntsandstein drin sein. Aber vorher möchte ich auch noch mal in die Natur, nämlich ins Bliesgau. Genauer gesagt in das Biosphärenreservat Bliesgau.
Das kenne ich sogar ganz gut. Und das ist wirklich eine der schönsten Gegenden, finde ich, was die Natur angeht. Wenn man, so wie ich, gerne so ein bisschen parkartig hat. Also nicht so diesen dichten Wald, sondern solche Hügel, Blumenwiesen und so weiter. Das ist so ein bisschen lieblich. Sieht aus wie in einem Kinderbuch. Gerade im Frühjahr ist es manchmal auch gar nicht auszuhalten, weil man das so zu idyllisch findet. Auch sehr wichtig in Reinheim, große, große europäische Ausgrabungsstätte für römische Antiquitäten kann man sich da angucken. Also ein deutsch-französischer Park für Archäologie. Und da, ja, Blieskastel und diese ganzen Wanderungen, die man darum machen kann, unbedingt im Frühjahr machen.
Da empfiehlt sich übrigens auch sehr ein Fahrrad. Ich glaube, das ist eine tolle Ecke zum Fahrradfahren. Dieser schmale Fluss, die Blies, die meandert da so durch und die Orte sind, wenn klein. Also ich fand das auch so eine maximal entspannte Landschaft, die einen ziemlich gut entschleunigt. Und was da sehr gut hinpasst und dir auch gefallen wird, Silvia, es gibt so mehrere echt gute so Genussmanufakturen. Mhm. Zum Beispiel die Bliesgau-Mühle, die machen ganz tolle und ganz gesunde Öle. Oder ich erinnere mich an einen Laden, da bin ich extra zu so einem Hofgut gefahren. Marlies Delice, die machen so Chutneys und sowas. Also man kann da viele so kleine Sachen entdecken.
Und dann sich den Koffer vollpacken mit den ganzen Ölen und
genau, Mitbringseln. Also da habe ich damals ganz viel mitgebracht. Und mir fällt aber bei dieser Gelegenheit auf, Silvia, außer Wurst haben wir übers Essen eigentlich für unsere Verhältnisse relativ wenig gesprochen.
Das geht natürlich gar nicht. Ja. Also ich habe vor ein paar Jahren mit dem Koch Cliff Hämmerle aus Blieskastel ein Interview geführt. Der hat einen Michelin-Stern und ich fand den aber wirklich total bodenständig und nett, also gar nicht abgehoben. Also wirklich auch so, wie du, Nils, jetzt die Saarländer in deinem Essay beschreibst. Kannst du mal so ein bisschen uns erklären, wie die saarländische Küche so ist? Was macht die aus? Und hast du vielleicht auch noch so ein paar Lieblingsrestaurants, die du empfehlen würdest?
Ja, die saarländische Küche ist so eine synthetische Sache. Das heißt, man hat aus allen möglichen Zutaten was gezaubert. Es war ja im Wesentlichen auch ein armes Land und man musste auch schauen, dass die Leute satt werden. Deswegen ist es doch sehr stark ursprünglich Kohlenhydrate basiert. Das berühmteste Gericht ist der Dibbelabbes.
Dibbelabbes?
Dibbelabbes, ja, Dibbes, der Topf. Und Lapp ist eben der Lappen, der den Topf bedeckt, ein Lappen aus Kartoffeln. Also es ist wie so ein riesiger Kartoffelpuffer auf eine spezifische Art zubereitet. Ist relativ aufwendig, das selbst zu machen. Deswegen esse ich das lieber im Restaurant. Heute isst man das halt mit Salat und auch nicht mehr in diesen riesigen Portionen wie früher. Aber alles, was so traditionelle Hausschlachterei ist, was man im Garten haben kann und sowas, das alles sind so die Elemente der saarländischen Küche. Ist so ein bisschen ungewohnt für heute, aber das macht so eine Reise dorthin auch echt besonders.
Und man wird auf jeden Fall satt von dieser sehr reichhaltigen, wie heißt das, Dibbelabbes. Dibbelabbes. Es war eine sehr, sehr schöne Runde. Vielen Dank, dass ihr mir das Saarland so nahe gebracht habt. Ich habe jetzt gefühlt viel gesehen und auch gelernt. Und als Sahnehäubchen nochmal zum Schluss, sagt doch nochmal jeder vielleicht drei Gründe für das Saarland, die wir jetzt noch nicht genannt haben.
Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall machen würde, ist, sich von Saarbrücken aus in die Saarbahn, in die Straßenbahn zu setzen und durchzufahren bis nach Sarreguemines in Frankreich. Sarreguemines ist eine kleine lothringische Stadt, auch mit viel Charme. Und man hat diesen Nahverkehr, tuckelt so hin und ist dann plötzlich in Frankreich. Das ist eine ganz schöne Sache, die man machen kann. Nummer zwei, das geht halt nur im Sommer, ist das Schwarzenbergbad, das Freibad in Saarbrücken. Meiner Jugend ist eine riesige Fläche oberhalb der Stadt. Ganz, ganz toll. Und drittens, das ist natürlich ein bisschen persönlich. Da geht es für mich nach Duttweiler und nach Sulzbach. Das sind so zwei Vororte von Saarbrücken, die jetzt keinen großen Charme haben, das muss man ehrlich gestehen. Aber damit die Literatur auch ein bisschen zu ihrem Recht kommt, das ist eben die Heimat von Ludwig Harig. Und Ludwig Harig ist der saarländische Nationalschriftsteller, lebt nicht mehr. Aber das Werk ist heute ein bisschen vergessen. Das ist total schade, weil er hat unheimlich viel über die richtige Art zu leben, über das Saarland und die Nachbarn geschrieben. Und in Sulzbach ist seine Heimat, da kann man dem so ein bisschen nachspielen.
Wir haben einen Saarländer noch vergessen, und zwar Max Ophüls. Es gibt in Saarbrücken das Max Ophüls, ich glaube, es heißt Max Ophüls Filmpreis, aber es ist einfach ein Filmfestival, ne?
Ja, genau.
Max Ophüls, Regisseur, kurz zur Erklärung. Was hat er gemacht? Könnt ihr mal ein Beispiel nennen?
Ja, es war ein sehr angesagter Regisseur der 30er und der 40er Jahre, hat ja vor allem Literaturverfilmungen gemacht, eben aber auch Komödien, sehr, sehr schwungvoll. Madame Deux ist so sein berühmtestes Werk, hat den Reigen verfilmt, den Werther verfilmt, also eine echte Größe des deutschen Films.
Genau. Ich war tatsächlich noch nie genau zu diesem Filmfestival da, aber nach allem, was ich gesehen habe, lohnt sich das sehr, sich das mal anzugucken.
Es ist immer im Januar, wenn sonst auch wenig los ist, und dann kann man den ganzen Tag immer auch zu saarländischen, also geringen Preisen, sich da die neuesten Produktionen, deutschsprachigen Produktionen anschauen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Lernt auch immer viele Newcomer kennen und so. Also wenn man sich für Film interessiert, für deutschen Film, ist das wirklich schon eine tolle Sache.
Absolut. Dann hatten wir vorhin kurz über die Ludwigskirche gesprochen oder die klang an, und ich würde sehr dafür plädieren, nochmal auch wirklich dahin zu gehen. Der Platz ist eigentlich ziemlich leer meistens, außer samstags, also nämlich Wochenmarkt. Das ist eine gute Gelegenheit, um hinzugehen. Da sind, glaube ich, auch Regierungsgebäude rundherum. Aber die Kirche selbst ist auch ganz besonders, ist der sogenannte Saarbrücker Barock, sagt man da, glaube ich, sogar. Aber es ist eine ganz besondere Kirche. Also ich finde sie innen tatsächlich auch ziemlich sehenswert. Und zum Ausstieg noch was Skurriles. Das Grab von Frank Farian, oder?
Da haben wir ihn wieder.
Von Frank. Mhm. Wir kommen wieder zurück. Es wurde mir neulich nämlich erzählt, dass das so eine kleine Touristenattraktion geworden ist. So, sein Grabstein ist irgendwie ein Mischpult nachempfunden, habe ich jetzt gelesen. Da sollen die Einstellungen von Daddy Cool abgebildet sein, einer seiner großen Hits.
Das ist ja lustig.
Ja, ich meine, das Bekannte ist bei Frank Farian, dass er auch selber gesungen hat. Man dachte immer, andere singen, aber er konnte dann schon früh Stimmen so verfremden und einspielen und sowas, dass er da praktisch alle Rollen schimmerte. Wirklich verrückter Kerl.
Ja, total. Und wenn wir ihn an seinem Grab besuchen, dann müssen wir dafür nach Elversberg. Klingelt da was? Ich weiß, ihr habt es beide nicht so mit Fußball.
Nee, gar nicht.
Also wir sind dann in der zweiten Fußball-Bundesliga. Mein Herz schlägt im Saarland, wenn dann mehr für Saarbrücken, FC Saarbrücken, aber Elversberg, genau, sitzt quasi hier in der noch ziemlich unentdeckten Mitte des Saarlandes. Deswegen ist das, glaube ich, auch nochmal ein guter Anlass, denn muss man, glaube ich, dazu sagen, die ist diese Mitte des Saarlandes ist touristisch nicht so entdeckt wie seine Ränder. Ne?
Also, stimmt, wir sind so ein bisschen drumherum gefahren.
Ja. Also insofern, das ist ein guter Anlass, um nochmal in die Mitte zu kommen. Vielen Dank, lieber Nils, dass du heute dabei warst. Es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wer übrigens noch mehr über die Geschichte des Saarlands wissen möchte, da legen wir euch jetzt nochmal die Saarland-Folge von Was bisher geschah ans Herz. Unsere nächste Folge hört ihr am 24. Oktober. Und dann geht es in den Norden nach Aarhus.
Juhu.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.